Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich heute euch etwas sagen soll, um zu sagen, so fangt da mal mit an, das wäre doch mal eine gute Idee. Aber ich habe das Gefühl, dass ich heute eigentlich etwas euch nochmal vor Augen führe, von dem ich euch sagen möchte, ihr habt das. Ich weiß nicht, vielleicht ist es euch auch bewusst, aber ich will euch heute Morgen schon mal jetzt sagen, ohne dass ich lange hier bin, ihr habt eine ganze Menge. Alter Schwede, das möchte ich euch sagen. Ich wusste nicht, welche manchmal morgen komme. Ich sage euch jetzt schon mal vorweg und ich sage auch gleich, was das ist. Ihr habt etwas, unterschätzt das nicht, was ihr habt, was mir heute Morgen schon begegnet ist, vom Parkplatz hier rein. Aber das werdet ihr gleich erfahren. Und ich glaube, ich habe eine Botschaft für euch. Es ist eventuell ein prophetisches Wort, eine prophetische Botschaft, ich bin mir nicht sicher. Das gilt es zu prüfen und abzuwarten. Das kann nur Gott und der Geist Gottes tun. Aber wer weiß, was noch geschieht mit euch und für euch. Ich dachte, hier hängt keine Uhr. Schade, da hängt eine. Jetzt weiß ich doch, wie lange ich rede. Gelegentlich überziehe ich ein bisschen, nachdem ich mich eine Woche gefragt habe, ah, hast du was zu sagen? Meistens überziehe ich dann. Ich werde mich versuchen, zusammenzureißen, dass ich hier nicht zu so sehr überziehe. Ich stelle mich erstmal einmal kurz vor. Ich bin Tim, habt ihr schon gehört. Ich bin Pastor in der Credo-Gemeinde Saan. Die Gemeinde habe ich nicht gegründet, will mich hier nicht mit falschen Lorbeeren schmücken, weil sie sowieso Gottes Lorbeeren, sondern Eckhard Vetter hat die angeschoben damals in Mülheim. Und der, es war klar, er macht das mit einer 30%-Stelle 2 Jahre und dann muss was Neues geschehen. Und in der Zeit kam ich von der Bibelschule. Ich war in der Bibelschule Kirchbeck an der Jagst. Kennt ihr einer zufällig? Das ist nicht ganz so weit weg von hier. Und meine Frau kommt aus Hohenlohe. So sagt jemand Hohenlohe etwas, nicht? Genau. Also ich bin hier halb beheimatet um die Ecke. Und dort leben meine Schwiegereltern. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne hier. Ihr habt fantastisches Wetter. Unglaublich. Und das Thema heute ist Magnetwirkung. Magnetwirkung für eine Gemeinde. Eine Magnetwirkung, die auch diese Gemeinde haben soll in Remching. Davon bin ich überzeugt. Es soll eine Atmosphäre da sein, die wie ein Magnet ist. Ihr seid da und da ist ein anderer Pol und der wird angezogen. Ich glaube tatsächlich, Menschen werden kommen und ich erzähle euch jetzt, warum sie kommen werden. Und das ist die Geschichte, warum ich eigentlich dachte, ich soll euch heute sagen, macht das mal, aber wo ich das Gefühl hatte, ihr macht das schon. Und deswegen ermutige ich euch dabei, bleibt dabei, was ich hier erlebt habe. Und das sind nämlich Begegnungen in der Gemeinde. Liebe fesselt. Liebe hält Menschen an unserem Leben dran und interessiert Menschen. Als ich in die Paulusgemeinde kam, bei meinem ersten Besuch, ich hatte es gerade schon gesagt, auf dem Parkplatz war eine erste Person und hat gesagt, parken Sie bitte hier. An der Tür, wo ich reingekommen bin, war die nächste Person und hat gesagt, guten Morgen, nur guten Morgen. Ich bin durch den Empfangsbereich gegangen und eine zweite Person hat mir einen Flyer in die Hand gedrückt und hat gesagt, schön, dass du da bist. Und im Gottesdienst habe ich erlebt, dass eine sehr persönliche, nahe Ansprache da ist. Die Paulusgemeinde macht das sehr perfekt. Du hast mehrere Begegnungen mit Menschen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe das hier auch schon erlebt. Ich komme zur Tür rein und ich glaube, bis hier vorne haben 4 Leute mich begrüßt, freundlich. Und eine Person, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kam, ich habe es nur mit einem Augenwinkel, sagte so einen läppischen Spruch, ich kenne euch nicht, aber ich begrüße euch auch nochmal. Ja, ich hoffe doch. So, aber ich weiß, das war nur so ein Spruch so raus, nicht? Ja, klar. Menschen in unsere Gemeinde kommen, Begegnungen sind existenziell wichtig. Das will ich heute Morgen sagen. Das ist ein Schlüssel, das ist jetzt nicht tiefgeistlich, das ist nicht hochfromm. Es ist einfach wichtig. Das klingt so schlicht, aber ich kenne es ganz anders. Ich habe es erlebt als Prediger, dass ich in eine Gemeinde komme, ich werde zum Predigen eingeladen, komme zur Tür rein, spricht mich keiner an, den Gemeindeleitern. Das darf nicht sein. Aber da brauche ich heute Morgen gar nicht drauf rumreiten, weil ihr das getan habt. Und ich möchte euch ermutigen, das ist der Schlüssel zum Herzen von Menschen. Eine offene und fröhliche und interessierte Art am Leben der Leute, eine Offenherzigkeit, die ich in diesem Raum erlebt habe. Liebe Remche, das ist ein Fund, den ihr habt. Unterschätzt das nicht. Warum sind Begegnungen so wichtig? Wir haben immer Begegnungen mit Menschen. Wir haben Begegnungen in unserer Familie, wir haben Begegnungen auf dem Arbeitsplatz, wir haben Begegnungen auf der Freizeit, beim Einkauf und in der Kirche. Jetzt geht es ja nicht nur um Remchen, es geht ja auch um alle anderen Gemeinden. Ich frage einfach mal die anderen Gemeinden, wie ist es in euren Gemeinden? Vielleicht ist es bei euch auch super und perfekt. Bei uns in der Gemeinde, wir arbeiten daran. Wir haben eine Person an der Tür und dann haben wir ein zweites Team, die sind nur im Raum dafür da, Menschen anzusprechen. Nicht guten Morgen zu sagen, sondern zu fragen, guten Morgen, wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wie sind Sie auf uns gekommen? Da kann man sich ein Bewusstsein für schaffen. Da muss ich nicht gleich einen ganzen Dienstkreis gründen. Wir haben ja keinen Dienstkreis für, sondern unsere Gemeinde tut das einfach. Ich weiß nicht, wie es in Altdorf ist. Habt Menschen, die nur dafür da sind, weil manchmal schneiden wir rein, beschäftigen uns mit den Dingen, die in der Gemeinde zu tun sind und rücken die Blumen zurecht. Und als zweites begrüßen wir die, die wir lieben, unsere Freunde. Und dann gibt es nicht wenige Gemeinden, da kommen Menschen rein, mit denen redet gar keiner. Verrückt, das darf uns nicht passieren im Jahr 2018. Also Gast ist König, auch bei uns zuallererst in den Gemeinden. Wir begegnen immer Menschen und es ist so, wir können in unserem Herzen entscheiden, wie wir diesen Menschen begegnen wollen. Und das ist immer so. Wir können Menschen immer flüchtig und oberflächlich begegnen oder wir begegnen Menschen mit einem wirklichen Interesse der Liebe für ihr Leben. Und ich kann das ja gut verstehen. Nicht immer stehe ich an der Supermarktkasse und während ich da stehe, interessiert es mich, was die zwei Personen vor mir machen, die Person an der Kasse und hinter mir. Aber wisst ihr was? Selbst da kann ich mich entscheiden. Interessiert mich das, wer da steht, was die beschäftigt? Also die meisten Menschen, mit denen komme ich ins Gespräch, an der Supermarktkasse. Nicht in der Gemeinde. Da passieren die skurrilsten Dinge. Manchmal steht vor dir eine Person und macht irgendeinen Spruch, wo du einhaken kannst. Und schon bist du im Gespräch mit der Kassiererin, mit der Person an der Kasse. Da laufe ich irgendwo durch den Stadtteil, begegne eine Person und die ist da mit dem Hund oder was. Und du kommst ins Gespräch. Einfache, lockere Gespräche. Und da geht es noch nicht darum, gleich zu erzählen, übrigens kennen Sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha für Sie gestorben ist, am dritten Tag auferstanden, er sitzt zu Rechten Gottes, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Leben und die Toten. Da geht es erstmal dem Leben der Menschen zu begegnen und sie zu lieben, da wo sie stehen. Warum ist das so wichtig? Nur wenn wir das haben, können Menschen sich öffnen, uns gegenüber, der Gemeinde und Gott gegenüber. Das höchste Gebot, gehe ich davon aus, wir kennen es alle, aber ich erinnere uns nochmal daran, Matthäus 22, 37 bis 39, wo Jesus gesagt hat, liebe deinen Gott über alles, ich kürze mal ab, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sage immer, Gemeindeleben und Christsein und Gemeinde bauen ist ganz einfach, ist wirklich einfach. Du kannst die Bibel zulassen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Wenn du das als Gemeinde beherzigst, kann nur etwas geschehen, nämlich, dass die Gemeinde sich weiterentwickelt und wächst. Und damit meine ich jetzt nicht Megachurch oder irgendwas, aber es geht gar nicht anders. Wenn das da ist, das ist so simpel, das ist auch nicht die höchste Botschaft der Welt. Aber wisst ihr, woran viele Gemeinden scheitern? Daran. In allem muss Gott geliebt werden. In dem, wie ich lebe, wie ich meine Gemeinde fülle mit Atmosphäre. Ihr habt eine super Atmosphäre gehabt heute Morgen. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch, ich sage das nochmal, das ist ernst gemeint. Habe ich ganz anders schon erlebt. Ah, es kommt gleich noch besser, warte mal ab, ihr seid spitze, pass mal auf. Super, das ist ein Fund. Dass Gott geliebt wird, muss spürbar sein, das ist so wichtig. Und dass der Nächste, die nächste Person geliebt wird. Warum? Die Menschen brauchen Liebe. Liebe und Annahme, das braucht jeder Mensch, benötigt Liebe. Frauen und Männer. Ich habe so einen interessanten Artikel gelesen von einem Psychologen, einem christlichen Psychologen, der schrieb, wir sind derzeit so auf dieser Welle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also beschäftigen wir uns auch erstmal mit der Selbstliebe. Und wenn wir selbst lieben, dann können wir auch andere lieben. Und dann merken manche von uns, oh, ich kann mich gar nicht selber lieben mit meinen Schwächen und wie ich bin und wie ich rede. Deswegen fällt mir die Liebe zum anderen so schwer. Und er hat gesagt, wisst ihr was, ein Stück weit, er war sehr provokativ und hat gesagt, das funktioniert gar nicht. Er hat gesagt, wir können uns gar nicht selbst lieben. Habe ich das weitergelesen und was er sagen wollte ist, dieses sich versuchen selbst zu lieben funktioniert oftmals gar nicht, weil da so manchmal viele unliebenswerte Aspekte sind, egal mit welchem Selbstbewusstsein wir auftreten. Jeder von uns im Raum ist davon abhängig, dass er von einem anderen geliebt wird. Dass du dich geliebt fühlst, kann nur geschehen, indem ein anderer dich liebt. Dann passiert etwas. Und deswegen hat Gott Gemeinschaft geschaffen, Gemeinde geschaffen, hat uns gesandt. Es ist eure Aufgabe, Menschen zu lieben. In der Gemeinde nicht oberflächlich zu begegnen, Menschen zu lieben und anzunehmen. Das ist das Entscheidende, weil dann spüren sie, es interessiert sich einer für mich. Interessiert sich wirklich für mich, stellt eine tiefergehende Frage, interessiert sich für mich und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu öffnen, um wirklich mal tiefer zu reden. Wann gab es, bevor ich Jesus kannte, tiefe Gespräche? Nachts um 2 mit 2 Bar auf dem Kessel. kannst du Männer wie Kleiderschränke mit Tätowierungen verfassungswidrig weinen sehen. Wenn die Beziehung zur Freundin nicht klappt, wenn er sich daran erinnert, dass sein Vater sich am Apfelbaum erhängt hat. Ich weiß nicht, wie viel Selbstmord es in dem Dorf gibt, wo ich herkomme. 1700 Leute, ich habe das Gefühl, also wenn ich kann 5 mit kurzem Brainstorming aufzählen, auf dem Dorf. Aber Jesus war nicht da, also musst du weitergehen. Der Mensch kann viel ab, weil er sich volllaufen lässt. Aber wir haben die Möglichkeit, Menschen zu lieben, dass sie Raum haben, verändert zu werden. Da komme ich in Gemeinde rein und als Neonazi hast du es nicht so mit Nähe so oder irgendwas, mit Drücken oder was. Mein Vater ist nun, welcher Jahrgang ist er eigentlich? Ich glaube 48 oder so. Da war als Mann nicht viel mit körperlicher Nähe oder Worten. Ich kann mich an eine Umarmung erinnern. Das war, als wenn ich den Pfeiler umarmen würde. Und meine Liebessprache ist körperliche Nähe. Das weiß ich heute, war mir damals nicht bewusst. Ich weiß auch, er konnte gar nicht an. Selbst wenn er gewollt hätte, der war Nachkriegsgeneration, das war überhaupt nicht die Frage, ob ein Vater seinen Sohn da irgendwie umarmt. Ich habe meiner Mutter das mal gesagt. Ja, weißt du, mein Vater hat mich nie umarmt. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, ich war seine Ehefrau. Frag mich mal. Ja, das, ja. Kann man sich vorstellen, was das 30 Jahre Ehe ohne eine Wärme und so weiter. Wir brauchen Liebe, dass Menschen sich öffnen können, dass sie die Chance haben, sich zu öffnen. Und deswegen hat Bremen das auch so gemacht. Auf dem Parkplatz, an der Tür, im Raum, im Gottesdienst, damit ausgedrückt wird, wir nehmen dich wahr. Es ist schön, dass du da bist. Du bist willkommen. Wir informieren dich. Du bist gemeint. Es gibt Leute, die sind in der Willow Creek Gemeinde gewesen in Chicago und haben Sabine Vetter von Eckhard Vetter, die Frau, die hat mir immer erzählt, Tim, 22.000 Leute. Du hast immer das Gefühl, der meint dich. Du kannst das sogar bei einer Megachurch schaffen, dass eine Atmosphäre da ist. Du bist gemeint. Du bist angesprochen. Du bist wichtig. Lieb die Menschen. Ganz einfache Botschaft. Und warum sage ich, warum das so wichtig ist und warum ich glaube, ich habe ein prophetisches Wort für euch. Ich habe meine Predigt ausgearbeitet. Heute Morgen sitzen wir beide. Jonathan ist Vikar bei uns in der Gemeinde. Und wir sitzen beim Frühstück. 2 Tage habe ich fürs Frühstück gedankt. Da war er dran und betete. Und betet so für das Frühstück und betete für Rämpchen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er gebetet hat. Und betete irgendwie für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Leuchtturm der Liebe wird. Ist richtig, hast du gebetet.
Leuchtfeuer.
Leuchtfeuer der Liebe. Und ich sitze da so zum Hirsch am Frühstückstisch, höre ihn beten und ich sage, was hast du gebetet über Rämmchen? Ein Leuchtfeuer der Liebe. Und ich soll ihn eine zu euch beten. Und ich sage, du, das ist mein erster Predigtpunkt eigentlich, Menschen zu lieben. Liebe C.G. Rämmchen, das ist euer neuer Untertitel vielleicht. Müsst ihr nur raufdrücken, raufschreiben vielleicht, aber seid ein Leuchtfeuer der Liebe. Das erreicht Menschen. Nicht das dicke Programm oder irgendwas. Seid ein Leuchtfeuer der Liebe. Wann brauche ich einen Leuchtturm, ein Leuchtfeuer? Die aus dem Norden wissen das. An der Küste brauchst du einen Leuchtturm. Wenn es stürmt im Leben und finster wird und dunkel wird, gibt der Leuchtturm Orientierung, wo du bist und wo du hin musst. Das ist das Leben. Hier sind Menschen, viele Menschen in diesem Ort und in den 3 Gemeinden, die dazugehören. Da sind Menschen in den Stürmen ihres Lebens und es ist dunkel. Und sie brauchen ein Leuchtfeuer und wissen nicht, wo sie hin können. Weil auf dem Dorffest abends schaffst du es vielleicht nachts um 1 bei einem Bierchen, dich ein bisschen zu öffnen. Aber dass du dich wirklich gerade als Mann oder als Frau jemandem anvertrauen kannst, dass jemand dir zuhört, dass nicht durch die Gegend tratscht, ich sag's mir ehrlich, wie bei uns im Dorf das war und dir sogar weiterhilft, das ist in der Gemeinde Gottes möglich. Und dafür seid ihr da, seid ein Leuchtfeuer der Liebe für diese Region. Wartet mal ab, was passiert. Schnallt euch an, das wünsche ich euch. Es ist Jesu Annahme. Womit beschäftigen sich heute? Wir geben manchmal als Gemeinden Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt werden. Das meine ich jetzt gar nicht böse oder kritisch, sondern damit möchte ich uns nur dafür sensibilisieren. Ich glaube, dass oftmals die Fragen der Menschen andere Fragen sind als die großen politischen. Die schillern hervor, aber es ist manchmal nicht die Frage des Nachbarns 2 Häuser weiter. Weil 2 Häuser weiter fragt sich vielleicht die Frau, dass sie ihre Mutter ins Altersheim bringt und die ist dement. Und sie muss sich das erstmal mit Demenz beschäftigen. Hat keine Ahnung davon, während ihr anderes Kind gerade in die Orientierungsstufe kommt und, gibt es gar nicht mehr, nicht? 6. Klasse kommt und Probleme im Englisch hat. Das ist das Problem, was aktuell da ist. Da ist die Mutter, die mit ihrem kleinen Kind nicht zurechtkommt, weil sie selber nicht erfahren hat, wie liebevoller Umgang mit den Kindern ist und weiß nicht, was sie tun soll. Und da ist der Mann, der seiner Frau noch nicht verraten hat, dass im halben Jahr der Arbeitsplatz nicht mehr ist. Und dass das mit Anfang 50 gar nicht einfach ist, eine neue Arbeitsstelle zu bekommen, weiß jeder. Und du weißt nicht, wann du das sagen sollst und wie du es sagen sollst, weil deine Frau vor 2 Jahren schon gesagt hat, du Idiot, such dir eine andere Arbeitsstelle. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Es gibt Dinge im Leben der Menschen, die sind viel kleiner und doch größer. Und ich glaube, wir sollten verstehen, wo die Menschen stehen und was sie brauchen. Und was mich darauf gebracht hat, für mich selber auch der Gedanke, das war die Engelskala. Ich wiederhole ein bisschen was du schon gehört hast im Seminar. Die Engelskala hat nicht mit Engeln zu tun, sondern mit einem Mann, der Engel hieß und ein Christ. Und das habe ich in einer Facharbeit im Studium geschrieben, der sagte, Menschen, quasi ein Zahlenstrahl, von -7 bis 0 bewegen sie sich. 0 ist, ich begegne Jesus und entscheide mich für ein Leben mit Jesus. Und -7 ist irgendwie der absolute Atheist in Berlin. Und -3 ist vielleicht der Durchschnittsdeutsche. Und dann gibt es die Stufen 1, 2, 3, 4, bis ich irgendwie völlig Christuszentriert in Mission renne oder so. Aber die Menschen befinden sich an unterschiedlichen Positionen in ihrem Leben. Und ein Mensch, Kategorie -7, von denen Thorsten wahrscheinlich viel hat, atheistisches Berlin, in Berlin-Marzahn, dem brauchst du auch wieder nichts sagen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, gekreuzigt und gestorben, am dritten Tage auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes, wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Weil das die Frage dort ist, wie komme ich aus diesem Stadtteil raus? Können meine Kinder auf eine Schule gehen, die gut ist? Du kannst nicht von Jesus erzählen, wenn die Menschen noch nicht so weit sind. Und die meisten Deutschen, die bei -3 sind, beschäftigen sich erstmal mit ihrem Leben. Die religiöse Frage ist da und taucht da auf, aber ist nicht die erste Frage. Sondern erstmal, glaube ich, sollten wir zuhören und wahrnehmen, was die Menschen beschäftigen. Und dann kommen sie irgendwann an den Punkt, wo sie fragen, was hat sich denn bei dir verändert? Warum strahlst du noch einmal diese Ruhe aus? Meine Frau wird immer ständig gefragt von einem Kindergarten, Mensch, du bist so ruhig, wie machst du das? Und meine Frau und ich haben alles andere als das Gefühl, als ob wir ein stressfreies Leben hätten. Wir haben 4 Kinder und ich bin Pastor, also das ist jetzt nicht gerade der harmonische, unbeschäftigste Platz. Wir fühlen uns überhaupt nicht so. Aber ich glaube doch, dass der Geist Gottes etwas ausstrahlen lässt, wo die Leute fragend werden. Das merken wir manchmal gar nicht, wenn sich was verändert. Wir denken so, oh, wir sind ganz nett und alle, die Gott nicht kennen im Dorf, die sind auch ganz nett. Die spüren was. Die spüren was. Und manches braucht lange Zeit, gerade in örtlichen Ortschaften. Meine Mutter ist nun über 30 Jahre Christin und rennt mit der Gießkanne zum Grab meines Vaters und gießt das. Und dann trifft sie die Frauen, mit denen sie mit Anfang 20 im Kegelverein war, wo sie gefeiert haben, noch und nöcher. Wo meine Mutter, als sie Christin war, rausgegangen ist, weil sie gesagt hat, Tim, ich will diese Fremdgeherei, ich will da nichts mehr zu tun haben als Christ. Hat meine Mutter gar nicht betroffen. Aber sie sagt, ich will diese Atmosphäre nicht mehr auf den Feiern, ich konnte nicht mehr. Jetzt ist sie 60 oder über 60, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie jetzt ist, 60 meine ich. Gießt da das Grab und ist da und dann trifft sie die von früher. Über 30 Jahre kennt man sich. Conny, wie geht's dir eigentlich? Ja, so. Schwere Depressionen gehabt. Mir geht's gut, ich hab Gott. Ach, ist ja interessant. Und auf einmal kommt sie ins Gespräch mit den Frauen von früher und trifft auf einmal 3 Frauen, die sie seit über 30 Jahren kennt auf dem Dorf. Und was gucken die alle? Joyce Meyer auf Bibel-TV. Ich höre so viel Fromme, die immer Joyce Meyer nicht so. Ich finde die total cool, fand ich schon immer. Ob manche Operationen, die sie machen lassen, sein musste, ist ein anderes Thema. Beschäftigen sich auch wieder nur die Frommen mit. Da sitzen die zu Hause, die Leute, und lesen Bibel-TV bei uns da in Norddeutschland, weil es um sie herum gar keine fromme Gemeinde gibt, wo sie hingehen könnten, sondern die gucken tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Leute Bibel-TV und ERF gucken und kriegen erste Samenkörner. Nach 30 Jahren, meine Mutter hätte nie gedacht, dass die mal über Gott mit denen redet. Wollt ihr nicht mal zum Frühstück kommen? Ja, gerne. Und dann sitzen die da nach 30 Jahren, reden über Joyce Meyer, über Jesus, wo eine Gemeinde ist. Und die eine Frau sagt, weißt du, als mein Sohn gestorben ist mit 3 oder 6 Jahren, ich konnte mit keinem darüber reden, nicht mit meinem Mann. 30 Jahre Trauer um den Sohn und es gab einfach keine Beziehung, darüber zu reden. Leute, da sind Menschen, die brauchen Gottes Liebe und Hilfe. Und wir denken so oft, ach, die kommen ja alle klar, die haben ja nichts. Jeder hat irgendwas. Nicht jeder ist gleich tief gottsuchend, weiß, dass es Gott ist, weiß, dass er Liebe braucht. Aber was meint ihr, was alles in dem Leben der Leute ist? Aber wir kommen erst dahinter, wenn wir dran sind an ihnen und sie lieben und mit ihnen reden und dann Stück für Stück sie einladen zu Jesus, zu den Menschen. Ja. Wir kommen langsam zum Schluss der ersten Hälfte. Ich möchte uns noch mitgeben, Jesus begegnete Menschen. Er begegnete der Sünderin am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Er begegnete Zachäus, dem Zöllner, Lukas 19. Und er begegnete Nikodemus, Johannes 3. Er begegnete einer Sünderin, einer Samariterin, der sich nicht hätte nähern dürfen als Frau, er, sie beide am Brunnen. Zachäus, ein unbeliebter Zöllner, der seinen eigenen Mitjuden das Geld aus der Tasche geschwatzt hat, im Auftrag der Römer, sich da bereichert hat. Und Nikodemus, der als frommer Mann sich nachts dahin schleicht und Jesus eigentlich ein bisschen rauslocken will, aber gar nicht mit offenen Karten spielen will und Jesus geht da gar nicht drauf ein und haut da Johannes 3,16 rausgefühlt. Jesus war ein Grenzüberschreiter mit der Sünderin, mit der wollte niemand zu tun haben, deswegen schleicht er sich dann mittags da zum Brunnen hin. Jesus ruft Zachäus vom Baum runter und sagt, Zachäus, komm, ruft seinen Namen. Und alle sagen, boah, ey, entschuldige, ich weiß nicht, ob man hier fluchen darf, aber uns in der Gemeinde, ich komme ja nicht vielleicht wieder. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, der Arsch, der mir so viel Geld schon aus der Tasche gelabert hat, ich laufe Jesus hier hinterher und was fällt dem ein und ruft den Penner, von dem jeder weiß, was das für ein Penner ist, vom Baum runter und geht in das Haus rein, ich gehe nicht mit. Und Nikodemus, wo ich mir richtig vorstelle, wie Nikodemus da reinkommt, und ich wäre so gern dabei gewesen. Und Jesus zack, 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 diesem Mann, der ihn da versuchen will, der doch interessiert ist, aber weiß nicht, wo er dran ist. Das ist unser Auftrag, uns begegnen unterschiedlichste Menschen. Uns begegnen Menschen, mit denen andere nichts zu tun haben wollen. Die weder in das gesellschaftliche Schema passen, noch eigentlich uns teilweise passen. In dem, wie sie leben, was sie sagen, was sie für eine Meinung haben. Und es ist der Auftrag der Gemeinde, so schwierig es ist, es stehen zu lassen. Und zu sehen, was in der Tiefe ist. Die Sünderin hatte ein Problem und wusste nicht wohin, aber sie suchte den lebendigen Gott. Die müssen wir abholen. Da war was. Und ich glaube auch, Jesus hat was gesehen. Wir reden oftmals mit Menschen, die wollen gar nicht. Gerade auch in Familie, das ist manchmal sehr schwer. Und manchmal müssen wir dann auch Ruhe geben und sagen, okay, wenn du nicht willst, ich lass dich mal. Die Liebe lässt frei. Ich kann dich nicht überreden, nicht überzeugen. Aber da sind viele Menschen, die suchen eigentlich und sind in tiefster Sünde verstrickt. Und Leute wollen mit denen gar nichts zu tun haben. Aber wir sind die Botschafter, die hingehen und sagen, wenn du etwas suchst, haben wir eventuell etwas für dich. Nein, wir haben ganz sicher etwas für dich. Jesus. Und Zachäus genauso. Das war der, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Der auch noch nicht mit überragender Gestalt da ankam. Die fanden, das war wahrscheinlich der richtige Giftzwerg. So. Und das hat den bestimmt auch getroffen, den Zachäus. Er wusste, er ist A, nicht beliebt und B, macht er nicht so von der Struktur so viel her. Wie viel oft hat er sich vielleicht Gedanken darüber gemacht und dachte, aber dann kann ich es ihm zeigen mit der Kohle. Ihr lacht über mich, kleinen Mann, eure Kohle kriege ich aber, ihr Penner. Ja, ich sage es mal, wie es ist. Wir sind diejenigen, die zu den Giftzwergen hingehen. Zu den Meckerern und Rummotzern und am lautesten schreien und sich beschweren über Merkel und was weiß ich was. Wir sind da und sagen, suchst du etwas? Was sucht ihr denn? Was ist denn eure Not, dass ihr rummotzt und meckern müsst und irgendwas? Wie geht es dir denn? Das ist unser Auftrag. Und Nikodemus ist vielleicht der intellektuelle Oberflieger. Mit denen kann ich überhaupt nicht so gut. Ich kann eher in der Kneipe da Leute abholen und auf der Straße so einen Obdachlosen streicheln. Das wäre für einen anderen schwierig. Für mich ist eher so, wenn da irgendwelche Leute und wollen mir da irgendwas. Manchmal treffe ich Leute, die benutzen so viel Fremdworte. Ich sage dann manchmal, früher habe ich immer genickt und so getan, als wüsste ich, heute sage ich immer, du, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Da gibt es auch in der Gemeinde, manchmal reden Leute mit mir, wollen was erzählen, benutzen welche Fremdwörter, wo ich so denke, manchmal frage ich, mit welchem Menschen, so redet doch keiner. Und wirklich, manche benutzen, ich kenne Leute, die benutzen Fremdwörter einfach um, wo ich so denke, so, kann ich nicht so gut, aber auch sie, die versuchen mit ihrem Reden und Schein und meinen, wer sie wären, eigentlich nur Leute auf Distanz halten wollen, damit man nicht sieht, was in der Tiefe ist. Dass man gerade Verunsicherung, wenn Menschen verunsichert sind und in Not sind und Angst haben, musst du dich so darstellen, als wäre es nicht so. Weil du sonst nicht überlebst in dieser Welt und dieser Gesellschaft. Und es ist unser Auftrag, zu spiegeln mit der Liebe, du brauchst das nicht. Gemeinde ist Gemeinde der Schwachen. Das brauchst du nicht. Keiner von uns, wir sind eine Familie, keiner von uns muss dem anderen was vormachen. Überhaupt nicht. Aber das müssen Menschen, wenn sie nicht das Fundament Gottes haben, weil du sonst nicht überlebst. Wie viele Männer müssen auf der Arbeit, was Sinne des Wortes, ihren Mann stehen, als wären sie sonst wer, aber können einfach nirgendwo hin mit der Angst der Finanzen und der Kinder und der Ehe, Angst, dass die Ehefrau geht und so weiter und so fort. Dann musst du so tun, als wärst du King Dingeling. Und dich in irgendeinen Verein schmeißen und machen und alle das beklatschen, obwohl sie nur dankbar sind, dass du für sie arbeitest und sie interessiert sie gar nicht, wer du bist. Aber wir sind diejenigen, die sich für die Menschen interessieren. Und dann passiert Heilung in den nächsten 5 Minuten. Aber das passt, oder? Dann sind wir bei 45. Gut, okay. Dann bin ich auch wirklich jetzt fertig gleich. Gib mir 5 Minuten. Jetzt wird es noch mal ein bisschen, versuche ich was zu umschreiben, was gar nicht so einfach ist, aber ich denke, das muss gesagt sein. Herzen sind wie Pralinen. So rede ich nicht so häufig, aber Herzen sind wie Pralinen. Eigentlich sagen wir als Christen, und das sage ich auch als Prediger und in manchen Situationen zu Menschen, das Herz des Menschen ist ohne den Geist Gottes nicht gut. Und so, ne, ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, ja, irgendwo in der Tiefe des Herzens ist das Gute verborgen, man muss es nur ausgraben und das Schlechte weg. Und ich sage, du, die Bibel spricht eine deutliche Sprache, jedes Herz ist weg von Gott, Römerbrief. Ohne Gott, da ist nichts Gutes. Deswegen ist die Welt, wie sie ist. Und ich treffe immer mehr Leute, die vorher im Buddhismus gewühlt haben und Esoterik, die dieses Gute im Herzen suchten, die dann zu mir kamen mit der Flüchtlingskrise und dem Krieg in Syrien. Die kommen in die Kirche und sagen, ich habe festgestellt, ich habe immer gedacht, in der Tiefe des Herzens ist der Mensch gut, stimmt nicht. Ich sage, ja, wusste ich auch schon. Da ist nichts Gutes im Prinzip, aber doch. Selbst die Jesus nicht haben, das Herz ist wie eine Schachtel Pralinen. Warum ist das? Wir haben Gottes Ebenbildlichkeit, jeder Mensch. Menschen sind etwas absolut Kostbares. Du bist absolut kostbar, weil du bist und weil Gott dich haben möchte. Und alle Menschen, egal auf welchen Wegen sie sich gerade befinden, mit Gott oder nicht, haben etwas absolut Kostbares in ihrem Herzen. Und das ist ihre Persönlichkeit und Ebenbildlichkeit. Niemand ist wie der andere. Perfekt. Gott sei es gedankt. Wäre super langweilig, wenn ich mich 10-mal hätte. Hey, zum Glück habe ich meine Frau. Da ist jeder von euch ist besonders in dem, was euch wichtig ist, was ihr ausstrahlt, was ihr verkörpert, was ihr denkt und was ihr möchtet. Und diese Schätze gilt es zu heben, den Menschen mal zu sagen, du bist auch nicht nur schlecht und du bist ohne Gott verloren, sondern wir sagen dir auch mal, dass Gott sagt, du bist absolut wertvoll und kostbar. Und wisst ihr was, das gilt nicht nur für die Frauen im Frauenfrühstück. Das gilt für die Männer genauso. Da habe ich heute Morgen gedacht, müsste ich nochmal erwähnen. Ich glaube, Frauen ist es wichtig zu sagen, wie kostbar und wie wertvoll ihr seid. Und wisst ihr was, wir Männer brauchen das auch. Dass man, wenn unsere Ehre verletzt ist, brauchen wir es. Was ist Männern das Wichtigste? Ja, Ehre. Liebe können wir ein bisschen drauf verzichten, aber dass man unsere Ehre, ja, die Ehre soll nicht angekratzt werden. Wir sind kostbar, wir sind auch wertvoll. Wenn es im Beruf scheitert, zerbrechen die Männer. Warum? Wir müssen arbeiten, wir müssen erschaffen, dass nicht Leute sagen, gut, das macht uns kaputt. Wir wollen nicht, dass man uns sagt, ja, passt schon. Der Mann will nur, ja, passt schon. Gib mir ein Schwert oder Feuer oder was weiß ich. Also wir sind wertvoll im Kopf. Das gilt für Frauen, Männer und Kinder. Wir sind geliebt und gewollt. Und Gott hat uns bei seinem Namen gerufen. Er hat gerufen, Zachäus, komm herunter. Er hat den Namen gerufen. Er meinte nur ihn, ganz persönlich. Zachäus. Und wenn ihr Menschen begegnet, meint sie ganz persönlich, ruft ihren Namen. Peter, schön, dass du da bist. Paul, schön, dass du da bist. Elke, schön, dass du da bist. Wer auch immer euch begegnet, ruft den Namen. Und heute Morgen kam mir dieser Vers, Jesaja 43. Und da frage ich mich, ob das nicht doch tatsächlich prophetisch für diese Gemeinde sein kann. Ich weiß es nicht. Ich will hier keine falschen Hoffnungen schüren oder so. Das wäre, aber ermutigend ist es, denke ich, auf jeden Fall. In Jesaja 43, 1-7, der Vers kam mir heute Morgen. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So kam ich auf diesen Vers von Zachäus zu diesem Vers heute Morgen noch. Kam so von rechts nochmal rein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deine Nachkommen von Osten bringen und will dich vom Westen her sammeln. Und will zum Norden sagen, gib her. Und zum Süden, halt nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Welt. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und gebildet und gemacht habe. Lass das blinde Volk hervortreten, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Lasst alle Nationen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkünden könnte und uns hören lässt, was zuvor geweissagt ist? Lasst ihre Zeugen darstellen und beweisen, dann wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Damit ihr wisst und mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir war kein Gott gemacht, so ward auch nach mir keiner. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Erlöser. Ich weiß nicht, aber nachdem die Gedanken in der Woche so kamen und diese Bibelverse noch reinkamen, dein Gebet, soll ich es wünschen oder sage ich, es wird geschehen, dass diese Gemeinde es erlebt, dass von Norden und Osten und Süden und Westen Menschen kommen werden zu euch, die der Erlöser ruft und Jesus begegnen, weil ihr etwas habt. Ihr habt Liebe für die Menschen, seid ermutigt, ihr habt etwas hier in Remchingen. Leute, da geht noch was, aber ganz gewiss. Und wie geschieht das? Drei Punkte habe ich mir heute aufgeschrieben und das ermutigt. Das erste ist Lobpreis. Deswegen habe ich gesagt, da kommt noch was. Super. Ihr drei. Ihr habt das Herz, Gott anzubeten. Die beste Predigt ist Lobpreis am Sonntag. Menschen, die neu in Gemeinde kommen, dem Pastor da 45 Minuten zuzuhören, ist manchmal ein bisschen müßig für viele. Auch 20 schon. Aber Lobpreis erreicht die Herzen der Menschen. Gott sei es gedankt, dass ihr da seid als Lobpreisteam. Das habt ihr neben der Herzlichkeit als zweites. Seid wirklich ermutigt. Danke für die Lobpreiszeit. Ihr werdet Menschen erreichen. Das zweite ist Gebet. Wir müssen beten wie die Weltmeister. Das nützt nichts. Also da komme ich nicht mit kleiner. Also ihr braucht, ich weiß nicht, ob ihr einen Gebetskreis habt, gehe ich mal aus, sonst bei uns in der Gemeinde, ich nenne es immer die Eisbrecher. Wir haben Mittwochs Gebetskreis, da wird alles durchgebetet. Alles. Struktur, Zimmer, Kinder, Räume, Nachbarn, Stadt, Land, links, rechts. Die gehen immer voran und brechen das Eis auf. Beten, 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 beten. Muss man ja nicht 10 Kreise gründen zu Hause. Das geht jetzt uns allen. Beten, 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 alle, alles durch. Von der Lampe bis zum, immer beten. Das ist der Schlüssel. Das ist schon seit 2000 Jahren, das wird sich auch nicht ändern. Also Bibel und Gebet kann sich auf den Kopf stellen. Und wenn du keinen Bock hast, also was anderes kannst du gar nicht predigen. Beten wie die Weltmeister. Und wer betet bei uns in der Gemeinde, wenn ich da Mittwoch sitze? Die eine ist körperlich behindert. Die nächste ist im Burnout, kann alle 2 Wochen kommen. Die Senioren, da sitzt nicht da die große Manpower oder die Ranger, die da die Hölzer abhacken. Da sitzen die, deren Lieblingsvers ist, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin und Gott ist in den Schwachen mächtig. Gebetskraft hat mit körperlicher und psychischer Kraft nichts zu tun. Sammelt euch die, die vielleicht nicht so viel Power haben, die vielleicht noch nicht mehr trauen, sich laut zu beten. Sammelt die einfach zusammen, die sind die Eisbrecher. Ich sage immer, die laufen noch vor mir, unsere Beter. Lobpreisgebet und die Annahme, über die ich gepredigt habe. Liebt Menschen, und wenn wir Menschen und Gott lieben, dann kann Gemeinde nur weitergehen und wachsen. Das ist der Schlüssel. Das ist kein großes Geheimnis. Aber Menschen, die geliebt werden, die sind offen.